Nehemia, Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Letzte Woche, da haben wir das Ende von Kapitel 5 betrachtet. Und das ganze Kapitel ging darum, dass es dort Schwierigkeiten mit dem Volk Israel gab, als sie versuchten, die Mauer aufzubauen. Eines dessen, was wir sahen, ist, dass ihre Arbeit an der Mauer dazu führte, dass sie eine Hungersnot hatten. Sie waren so sehr damit beschäftigt, die Wand zu bauen, dass es eben nichts mehr und keinen gab, der nach der Versorgung schaute, nach dem Essen. Dann gab es auch Probleme, dass die Reichen und die Wohlhabenden die Armen unterdrückt haben, dass selbst die Armen hingehen mussten, um letztlich ihre Kinder in die Sklavenschaft zu verkaufen. Wir sahen dann auch, wie Nehemia die Leute nochmal erneuerte, sie zur Buße aufruf, dass sie großzügig sein sollten. Und hier nun, in Kapitel 6, da haben wir die böswilligen Kritiker. Sie versuchen, gegen Nehemia vorzugehen und versuchen, ihm etwas Böses anzutun. Sie möchten, dass das Werk, das sie begonnen haben, nun aufhören. Also, lasst uns Kapitel 6 betrachten, in Vers 1 bis 14. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspirierte Wort. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen: Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen, und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand, darin stand geschrieben: Unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauern bauen, und du wolltest König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen: Er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerichte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten: Ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk, und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Metabeles. Der hatte sich eingeschlossen und sprach: Zusammenkommen im Haus Gottes im Inneren schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weisung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war es zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat und diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noadia und anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Das war das Wort Gottes. Lasst uns beten und den Herrn um Erkenntnis bitten. O himmlischer Vater, wie wir die antike Geschichte studieren, und auch ganz besonders, wie nun dein Volk unter der Leitung von Nehemia nun in ihr Land zurückzogen, so hilf uns zu lernen, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das mit Glaube erfüllt ist. Dass wir fähig sind, in dieser Welt festzustehen. Gegen die Menschen, die dein Wort hassen und gegen dich gehen, Herr. Hilf du, Augen und Ohren zu entstopfen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Da gibt es einen logischen Trugschluss, den nennt man roter Hering, ja, wie der Fisch oder auch in Deutsch ein Ablenkungsmanöver, wie es heißt. Wahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen, aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich raus möchte. Dieser logische Trugschluss ist eine Taktik in einer Debatte und da hat man vor, die andere Person abzulenken und dann auf eine falsche Fährte zu führen. Mit Informationen, die entweder falsch sind oder nichts dazu tun. Vielleicht wie inmitten einer Diskussion, in einem Argument. Man merkt vielleicht, oh, guck mal, ich verliere jetzt fast hier die Debatte und dann wendet er sich um und sagt, hey, guck mal, da fährt gerade jemand gegen dein Auto. Und versucht dich eben abzulenken. Und hier ist auch so etwas Ähnliches, was von den Feinden von Nehemia verwendet wird. Sie hatten in ihren Herzen das, was Nehemia oftmals bezeugt, nämlich, dass sie versuchten, ihn ängstlich zu machen, dass er sündige, dass er einen schlechten Ruf, dass er aufhört, das Werk fortzuführen, von dem er von Gott berufen würde, es zu tun. Und liebe Freunde, an dem Tag, an dem wir leben, gibt es viele unterschiedliche Dinge. Viele Leute versuchen, das Werk des Herrn zu zerstören. Und ja, wir haben auch einen Feind, der unsichtbar ist und geistlich viel Macht hat und der diese Taktik auch kennt. Und der Widersacher wird auf die gleiche Weise versuchen, uns anzugreifen, wie auch hier bei Nehemia das der Fall war. Also wie wir dann auch an die Passage treten, hoffe ich, dass wir Weisheit empfangen, wie wir mit böswilligen Kritikern umgehen können, seien es Menschen oder geistliche Wesen und Feinde. Vier Dinge, die wir sehen und ich denke, was uns auch sehr weiterhelfen kann heute Abend, ist, was wir in Vers 3 sehen, nämlich, dass wir uns auf den Ruf Gottes konzentrieren sollten, also auf das, wozu uns Gott berufen hat. In Vers 8 dann, da sollten wir mit der Wahrheit erwidern, mit der Wahrheit antworten. In Vers 11, da sollen wir im Glauben und mutig feststehen. Und in den Versen 9 und 14, da heißt es, wir sollen treu sein im Gebet. Treu im Gebet. Kommen wir nun an das 6. Kapitel. Da wird uns etwas erzeigt, nämlich Folgendes, dass es da wieder die Dreieinigkeit der bösen Feinde von Nehemia gab. Da haben wir nämlich wieder mal Sanballat, Tobia und Geshem der Araber. Und anderweitig in der antiken Geschichte haben wir nicht viel Informationen über sie. Aber man muss auch dazu sagen, wir wissen auch, dass diese drei, Sanballat, Tobia und Geshem, nicht verwandt waren, nicht ungefähr zugehörig. Sanballat, der lebt wahrscheinlich an einem Ort, wo auch Juden mitunter sind, aber das wurde schon so vermischt, dass viele verschiedene Kulturen miteinander vermischt sind. Über Tobia wissen wir sehr, sehr wenig, dass er auf eine gewisse Art ein Israelit sei, weil sein Name ein hebräischer Name ist. Und dann haben wir Geshem, der Araber. Sie kämpfen jetzt dafür, gegen die Herrlichkeit Gottes zu gehen und den Bau, der in Jerusalem getan wird. Und wer mag auch sein. Die drei, sie haben bestimmt hier diesen alten Klassiker von diesem chinesischen Autoren gelesen, wo es heißt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Denn die drei waren eigentlich jetzt nicht unbedingt nahe sich gegenseitig, sondern hatten eben einen gemeinsamen Feind. Und wie sie dann darauf blickten, wie die Wand immer größer wird und immer mehr Gestalt annimmt, da haben sie versucht, mit dem roten Hering die Leute abzulenken. Mit einem Ablenkungsmanöver. Und Nehemia, wie er das uns hier niedergeschrieben hat, und ich liebe es, wie sehr er ins Detail geht, da sagt er nämlich in Vers 1, und es geschah, als Sambalat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, in der Zeit die Türflügel noch nicht in die Türe eingehängt hatte, da sagte so viel wie, oh, die Leute dachten, ich wäre fertig, aber ich war noch gar nicht fertig. Und dann bringen sie mir das vor. Und was die vorhatten ist, ihn auf eine gewisse Art von einem, nicht Konzil, aber einem großen Treffen zusammenzufinden. So nach dem Motto, komm, lass uns gemeinsam treffen. Lass uns hier in Ono treffen, irgendwo weg von Jerusalem, in einem neutralen Gebiet. Komm du zu uns. Sie laden ihn ein und versuchen, seinen eigenen Stolz anzugreifen. Denn sie möchten hier nochmal auftischen und sagen, hey, guck mal an hier, das ist ein richtig wichtiges Treffen, du solltest da dabei sein. Aber in Wirklichkeit ist Nehemia, der Größere unter ihnen, er ist der alleine ist und gegen diese drei vorging und sogar vor ihrem Antlitz eine Mauer bauten. Und das machte er nicht nur in Zustimmung von dem König von Persien, sondern auch vor dem Herrn und Gott des Himmels. Und als Nehemia aufschnappte und sah, dass sie etwas Böses im Sinn hatten, heißt nämlich in Vers 2, sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Vielleicht haben sie versucht, dann letztendlich auch, wenn er nicht rauszieht und zu ihnen kommt, dass sie dann falsche Informationen weitergibt und sagt, hey, guck mal, der wollte zu uns kommen und als wir uns dann treffen wollten und gerade uns verabschiedeten, dann kam ein schlimmer Sturm und er ist gefallen und gestorben und das ist wirklich sehr unglücklich und traurig. Aber hier sind wir halt. Deine Freunde, Sambalat, Tobia und Geshem. Und wir drei, komm, wir werden euch Israeliten jetzt helfen. Wir werden euch jetzt leiten und führen. Nun, seht ihr, sie haben eine Hoffnung, eine böse Hoffnung, dass, wenn er rauskommt, dass sie ihm etwas Böses antun. Und es heißt auch hier in dem Text, dass ihm ein Text überbracht wurde. So ein Brief mit einer Schriftrolle und dann kam über diese Bote und das sollte alles so aussehen, als wäre es eine offizielle, wichtige Sache. Aber es war eine Falle. Aber seht, wie Nehemia hier darauf reagiert. Wir lesen es gemeinsam. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Seht ihr, das ist sehr eindrücklich, wie er auf sie eingeht. Hört sich an, wie damals ich als kleiner Junge versucht habe, meinen Papa oder meinen Großvater hier abzulenken oder dazu zu bringen, mit mir etwas zu unternehmen. Komm, lass uns Ball spielen, lass uns angeln gehen. Und dann würde der Papa eben sagen, nein, ich muss hier leider arbeiten. Ich habe hier wichtige Sachen zu tun, sehr wichtige Sachen, die vor mir sind. Es ist so wie Nehemia und sagt, ey, wisst ihr was, ihr drei, ihr seid mir nicht wichtig genug. Kleines Treffen da? Nee, das macht einfach keinen Sinn. Das passt nicht ins Bild. Denn Nehemia hat sich fest vorgenommen, dass das Werk, das er tut, nicht sein eigenes ist. Es ist ein großes, herrliches Werk. Nun, wenn wir jetzt die Berichte der Archäologen hören, wenn es heißt, dass die Mauern 1,5 Meilen, wie viel Kilometer, 3 vielleicht, das ungefähr sein, von hier nach Möhringen würde passen. Aber von einer weltlichen Perspektive, ja, letztlich eine so großartige Sache. Große, tolle Mauer. Aber von einer göttlichen Perspektive her, von der Perspektive von Gott, so ist es dazu da, damit man die Anbetung fortführen kann. Es ist nicht nur eine irgendeine Mauer, irgendwo im Nirgendwo. Es ist auch nicht so eine Mauer wie die Römer taten, um eben die verrückten Schotten abzuriegeln, damit sie da nicht rübergehen können und sich eben zu beschützen vor diesen blutrünstigen Leuten. Nein, es ist dazu da, um dann die Anbetung Gottes sicher tun zu können. Es ist eine Mauer, ist, um die Anbetung Gottes zu behüten und zu beschützen. Und Nehemia, er weiß das. So fokussiert er sich auf Gott und auf seine Berufung in seinem Leben. Und wenn er die Ablenkung kommt, hey, komm her zu uns, lenk dich ab, leg deine Hände nieder, öffne eine Türe, lass uns reinkommen. Da sagt Nehemia, nein, ich habe einfach nicht genug Zeit dafür. Ich habe keine Nerven. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und Freunde, das sollte auch mir, dir und uns allen, der Gemeinde im Allgemeinen, wir können Menschen sein, die viel hin und her getrieben und geworfen werden von dem, was auch mit den Nachrichten abgeht, alles Mögliche in der Welt. Wir können auch eine Kanzel haben, die wöchentlich immer wieder davon erzählt, wie kontrovers die Situation heutzutage sind und was man da tun kann. 50 Sachen aufzählen und noch mehr und könnten so gesehen immer nur weltliche Angelegenheiten beantworten. Oder wir könnten stattdessen uns auf das Wort Gottes konzentrieren, auf das Wohl unserer Seele, dass wir ein heiliges Volk sein, das in der Lage ist, einen heiligen Gott zu begegnen. Und ja, wie jetzt Nehemia angegriffen wird, so werden auch wir angegriffen. Sei man jetzt ein Prediger, ein Ältester, eine Mutter, ein Vater, bei der Arbeit, egal was. Wir können wissen, in allen Mitten all dieser Angriffe, nämlich, dass wir wissen, dass Gott ein souveräner Gott ist und dass wir die Verantwortung haben, das zu tun, was vor uns ist, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von solchen Sachen. Dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von den Leuten, die sagen, hey, guck mal hier, guck mal da. Nein, sondern dass man seiner Berufung und seiner Aufgabe nachgeht. Der Satan, er möchte dich auf diese Weise ablenken, dein Werk und deine Arbeit herunterschätzen und sagen, dass alles nutzlos ist und dass du größer und besser bist als die Aufgabe, die du jetzt tust. Aber wenn du dich fokussierst auf die Berufung Gottes in deinem Leben, sei es nun professionell oder auch der geistliche Ruf, Christus nachzugehen, in der Gerechtigkeit zu wandeln, die Sünde abzulegen, dann kannst du ganz einfach sagen, in eurer Seele, in den Anfechtungen der Welt, in den Anfechtungen des Satans oder egal was, dass man zu sich selbst sagt, ich habe Größeres und Besseres zu tun. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe keine Zeit, um in einen Platz zu gehen, der mich dazu versucht zu sündigen. Ich habe keine Zeit. Ich muss die stille Zeit einhalten. Ich sollte Zeit mit Gott verbringen, im Gebet, im Lesen des Wortes, in Gemeinschaft mit Christen. Ich habe eine große Verantwortung in der Gemeinde, meine Geschwister zu ermutigen, die in der Kanzel oder auch in den Sitzen sind. Lasst mich euch ermutigen, euch zu konzentrieren auf die Berufung Gottes. Seht, das ist eine wunderbare Sache. Denn wenn es ein großes und tolles Werk ist für den Herrn, wie schön ist es dann zu sagen, das ist mir viel wichtiger. Und ich bin einfach in dem Business, wie man heute auch in Deutschen sagt. Ich bin in dem Geschäft, dass ich Gottes Werk tue. Ich würde niemals auf die Idee kommen, als ich jetzt diesen Vergleich nochmal nehme, damals mit mir und meinem Papa, als ich dann sagte, hey Papa, komm, lass uns doch ein bisschen Ball spielen. Dann wäre es töricht zu sagen, hey, Ball spielen ist viel wichtiger als deine Arbeit. Das wäre, passt ja nicht. Aber wenn wir nur weitergehen in unserem Text, da sehen wir in Vers 4 den nächsten Angriff. Oder Verzeihung, in Vers 5, da heißt es: Da ließ mir Sambalat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand, darin stand geschrieben: Unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Das ist irgendwie lustig, oder? Wir lesen unter den Völkern verlautet und hey, guck mal, sogar der Gesmu hat das gesagt. Dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauern bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Er ist ein König von Juda, das wäre dann ein Ziel. Das wird jetzt hier behauptet von ihm. Es ist eine Kampagne, sagen wir jetzt mal. Eine Kampagne, um die Leute in ein schlechtes Licht zu rücken, um Nehemia einen schlechten Ruf zu verschaffen. Aber Nehemia sagt ganz klar, hey, ich habe hier Arbeit zu tun. Ja, ganz passend ist es zu sagen, dass die Feinde versuchten, den Nehemia so zu versuchen, nämlich indem sie sagten, hey, Nehemia, leg alles nieder. Komm sofort zu uns, das ist so wichtig, das ist so dringlich. Alles, was du tust, das ist nichts im Vergleich zu dem. Denn wahrlich, öffentlich den Namen einer anderen Person durch den Schmutz und Dreck zu ziehen, ja, das ist etwas, in dem man versucht, eine andere Person zu manipulieren. So nach dem Motto, wenn du nicht versuchst oder wenn du nicht das tust, was ich will, ja, dann wird es dir schlechter gehen. Da werde ich einen schlechten Artikel über dich veröffentlichen. Dann werde ich, ja, vielleicht sogar als Politiker kann man sagen, hey, weißt du, hier an meiner Angel, an meiner Hand, da kann ich Ihnen kurz das zustecken und dann wird das veröffentlicht und ja, du kommst in ein schlechtes Licht. Und traurigerweise sieht man das heutzutage viel und sogar in christlichen Kreisen. Leider. Aber was hat ein offener Brief nun hier zu sagen? Ja, das ist ein Brief von einer Person zu einer anderen, aber offen in dem Sinne von, jeder hat Zugang dazu. Es wird zirkuliert, um diesen Menschen, um den es geht, in ein schlechtes Licht zu rücken, die Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Dass eben dieser Mensch dann versucht, sein Gesicht zu wahren, versucht, alles dagegen zu unternehmen, um diesen falschen Aussagen entgegenzuwirken. Aber merkt ihr, dass alles, was in diesem Brief geschrieben steht, eigentlich nur Lügen sind? So nach dem Motto: Hey, ich habe ein Video von dir, Bruder oder Schwester, das sind wahre Informationen von irgendwelchen Sachen, die du getan hast, Dinge, von denen du hofftest, dass die Welt das nicht sieht, diese privaten Sünden, dass sie nur zwischen dir und Gott sind. Nein, so darum geht es nicht. Sondern sie beschuldigen Nehemia von Dingen, die absolut unwahr sind, Lügen sind. Und auch wenn man das von außen her betrachtet, stimmt das nicht mit der Person von Nehemia überein. Und alles, was wir tun, zumindest ein wenig. Oder was wir dann noch hier zusätzlich haben, ist diesen Schemaja. Der Schemaja, ihm wurde Geld zugesteckt, damit er Falschaussagen über den Nehemia macht. Sie haben sogar tatsächlich Propheten und Prophetinnen angeheuert, um gegen diesen Nehemia falsch auszusagen. Sie sollten dann irgendetwas sagen, auch vor dem König von Persien, damit er aufmerksam wird und sagt: Ey, nein, das kann nicht sein, ich muss jetzt meine Soldaten darunter schicken, da geht irgendetwas mit faulen Dingen zu. Wir sehen daraufhin die Antwort von Nehemia. Sie ist ganz klar, eindeutig. Da sagt er ganz einfach die Wahrheit. Er sagt ganz einfach die Wahrheit. Er verteidigt sich nicht, kein Argument. Er sagt einfach nur die Wahrheit in Vers 8. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Das ist nicht ganz, ist doch eindeutig, oder? Nehemia, er verschwendet keine Zeit. Er hat etwas Größeres und Besseres zu tun. Aber er schreibt ihm auch zurück. Er versteckt sich jetzt nicht und hat Angst. Er antwortet. Er ignoriert das nicht nur. Das braucht auch einiges an Mut. Aber er braucht keine Angst haben, denn alles, was er spricht, ist einfach nur die Wahrheit. Er spricht die Wahrheit. Und wenn jemand dann kommen würde und ihn untersuchen würde, den Nehemia, und zu prüfen, hey, wie sieht's mit dem aus, dann würden sie im Endeffekt genau das gleiche Fazit ziehen, wie Nehemia sich hier darstellt. Er sagt: Ey, was ihr da tut, was ihr da schwätzt, das habt ihr einfach nur erfunden. Nehemia glaubt die ganz simple Wahrheit, nämlich, dass die Wahrheit Bände spricht. Er geht nicht hin, einen Punkt nach dem anderen, und geht auf ihren Angriff und ihre Kritik ein. Er geht vor, wie wir das beim Herrn Jesus Christus auch sehen, wie wir das auch studierten, die letzten Wochen, Monate sogar, dass er ganz einfach die Wahrheit weitergab. Denn wir wissen, dass die Wahrheit das reflektiert, für was Gott steht. Das Herz von Nehemia, es war rein. Und das Zeugnis ist auch, dass er so gesehen ein gerechter Mann war und heilig, dass er ein guter Diener war. Ja, es ist. Und nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem König von Persien wurde er erlaubt, das zu tun. Das heißt, er hat mehr als genug Unterstützer, so gesehen. Und dann sagt er ganz einfach: Ey, du bist ein Lügner. Das sagt er. Eine zweite Sache, wie wir gegen so böswilligen Dingen, also das Zweite, was wir nun sehen, wie man vorgehen kann gegen solche Lügen und böswilligen Leute. Wir lesen ab Vers 9. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. In Vers 10 sehen wir dann einen Übergang, so als würde der Angriff ein anderes Gesicht annehmen. Da heißt es nämlich: Delaias, des Sohnes Mehetabels, der hatte sich eingeschlossen und sprach. Dieser. Nun, wo er aber hinging. Das ist ein Prophet. Wir wissen jetzt nicht viel über diesen. Hat er nun psychische Beschwerden, physische Beschwerden? Wir wissen auch nicht, dass Nehemia in sein Haus ging. Also Nehemia ging in das Haus dieser einen Person, die sich selbst eingeschlossen hat. Wieso er sich eingeschlossen hat, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Vielleicht hat er gesagt, oh, guck mal, hier, Nehemia, ich hatte hier einen Traum, du solltest zu mir kommen, ich muss das mit dir besprechen. Und dann lesen wir das Zeugnis. Das Zeugnis Schemajas. Und er sprach zu ihm, wir sollen uns gemeinsam im Haus Gottes, im Inneren des Tempels treffen. Und dann müssen wir auch nochmal sicher gehen, die Türflügel schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen. Also, nochmal zusammenzufassen. Nehemia ging an Schemaja, der war eingesperrt, er ist ein Prophet, er hat ihn wahrscheinlich hergelockt und hat ihm dann auf den Tisch gelegt und gemeint, hey, du solltest jetzt in den Tempel kommen, wir müssen uns einsperren, denn du bist in Gefahr, du wirst getötet. Und dann hat er ganz klar dazugefügt, hey, du solltest im Haus Gottes, im Inneren des Tempels kommen, im Falle, dass Nehemia das missversteht. Und denkt, hey, ich soll einfach nur in den Vorhof kommen. Nein, sondern ins Innere. Und das war das Solideste und das Sicherste, denn das wurde massiv aus Stein gemacht. Das ist, sagen Sie, dort sicher. Und somit hat Jemaja behauptet und so gesehen ist er auf Nehemia eingegangen und hat gemeint, hey, da sind Leute hinter dir her, das sind Böse, das sind viele. Und wenn du sie siehst, dann ist es schon zu spät. Deshalb, du solltest kommen, wir sollten uns in Sicherheit bringen. Man mag vielleicht auch denken und sagen, Moment, wenn Nehemia jetzt dahin geht, dann ist das doch keine große Sache. Das sollte jetzt nicht so großartig sein, oder? Einfach mal kurz dahin gehen, kurz da verweilen und dann war's das. Kennt ihr noch König Uzziah? Wisst ihr noch, was er tat? Er ging in den Tempel rein und was passierte danach? Er hat den Aussatz bekommen. Er hat gerade noch mit seinem Leben davongehen kommen können. Und daher antwortet Nehemia auch und sagt, ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Er hat erkannt und gemeint, Moment, wenn ich da hingehe, da ist doch der gerechte Gott. Dass, wenn man selbst eine Box anfasst, die ihm gehört, dann kann man sterben. Das war die Bundeslade. Der Hohepriester, er geht nur einmal im Jahr dort hinter den Vorhang in das allerheiligste Heiligtum. Und vielleicht wisst ihr das nicht, dass Priester auch besondere Klamotten anhatten, besondere Gewände. Und selbst die Zipfel des Gewandes, das war auch ganz spezifisch und vorsorglich so gemacht. Der Hohepriester hatte nämlich an seinem Gewand ganz unten noch ein paar Glocken an dem Gewand dran. Und um seine Hüfte herum würde man ein Seil binden, damit die anderen Priester, wie sie hören, wie der Hohepriester dann in das allerheiligste Heiligtum geht, dass sie dabei während seinem Laufen die Glocken hören. Und sollten sie irgendwann mal die Glocken nicht mehr hören, dann sind sie davon ausgegangen, dass er starb. Und dann würden sie ihn rausziehen. Deshalb, der Tempel ist kein Platz für Kinder, dass sie hier jetzt einfach mal rumrennen, während jemand anders, der Papa predigt oder so. Nein, das war ein gefährlicher Ort damals. Gott wohnte dort. Das ist die Realität, wo der Heilige Geist lebt, wo er schwebte, wo Gott unter seinem Volk ist. Und es war sehr real, dass man in die Gegenwart Gottes tritt, Angesicht zu Angesicht, wo der Geist Gottes ist. Das ist eine große Sache. Und Nehemia sagt dazu, oh, das gibt es einfach nicht, auf keiner Welt. Im Himmel nicht, oder in den Tiefen der Erde, egal was, ich werde da niemals reingehen. Ich mag auch die erste Aussage hier in Vers 11, wie es dann heißt: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Ich denke, das ist eine Aussage der Mut. Wo ich herkomme. In den Vereinigten Staaten, da heißt es so viel wie: Ich bin doch ein groß genuger Mann. Da sollte ich doch keine Angst haben hier vor denen. Sollte ich wirklich vor ihnen Angst haben? Sollte ich wirklich vor solchen Leuten flüchten? Ich habe einen gerechten Gott, ich habe eine Mauer hier um mich herum. Und tatsächlich, ich habe sogar eine ganze Kavallerie hier bei mir aus Persien. Eine ganze Einheit. Sollte ich vor ihnen fliehen? In das allerheiligste Heiligtum? Denn eigentlich sollte ich doch vor jemandem wirklich Angst haben, oder einen sollte ich wirklich fürchten, nämlich den heiligen Gott des Himmels. Das bringt uns zu diesem Punkt, dass er voller Mut feststand, erfüllt mit Glauben. Und in dieser Furcht Gottes, da sagte er: Ich habe doch überhaupt keinen Grund, diesen Narren, die hier außerhalb der Tore sind, ihnen Gehör zu schenken oder mich vor ihnen zu fürchten. Und deshalb frage ich auch euch: Wo, Menschen, wenn Gott für euch ist, wer kann gegen euch sein? Wenn du Gott kennst und weißt, er ist gerecht, wenn du weißt, dass Gott dich zu etwas berufen hat, dann kannst du auch sicher sein, dass Gott seinen Willen vollenden wird. Klar, wer mag wissen, Sambalat kann vielleicht so groß sein wie Goliath, Geshem kann ein Meister der Schwertkunst sein. Aber Nehemia, er steht in der Furcht Gottes. Und das ist ein sicherer im Tempel ist. Und dann gehen wir weiter. Vers 9, 14. Da sehen wir den letzten Teil seiner Weisheit. Nämlich, wie er mit böswilligen Kritikern umgeht. In Vers 9. Denn wir wissen ja, der ganze Sinn war, dass sie ihm Angst machten. Das ihn dazu bringt, entmutigt zu sein, dass er aufhört zu arbeiten. Und dann haben wir ein wunderbares, kurzes Gebet. Es ist wie ein Pfeil, den er himmelwärts schickt. Nun aber, stärke du meine Hände. Nun aber, du Gott, stärke meine Hände. Sie wollen, dass ich Angst habe und furchtsam bin, aber du Gott, stärke du meine Hände. Und seht ihr, eines, was ich euch zeigen wollte, ist, dass es kurze, intime Gebete sind. Inmitten furchtsamer Situationen, die zeigen, was für eine Gemeinschaft man mit Gott hat. Ein Leben treu im Gebet. Dass es nicht immer ein großes, tolles, pastorales Gebet ist, aber ein persönliches, simples Gebet ist. Kurzer Satz zu einem Gott, der dich kennt. Dann lesen wir in Vers 12, nachdem er sagte, er geht nicht. Denn siehe, ich merke wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sambalat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sambalat. Jetzt könnte man sagen: Moment, hey, guck an hier, der Nehemia, er betet jetzt sogar für ihre Seelen. Ja, gewissermaßen. Da sagt er nämlich: Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sambalat nach diesen ihren Werken. Auch der Prophetin Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Nun, das ist jetzt nicht mehr so schön. So nach dem Motto: Gott, gedenke an das, was sie taten. So nach dem Motto: Gott, bestrafe sie für das, was sie taten. Du bist ein gerechter Gott, sie sollten sich vor dir fürchten, sie haben versucht, mir Angst zu machen. Bring sie dazu, vor dir Angst zu haben. Das ist ein Zeugnis, dass er sich auf Gott verlässt im Gebet. Er sieht es wie eine Waffe in der Hand eines Christen. Und das ist ein alttestamentlicher Gläubiger, der nur die äußerlichen und die Schatten von Christus wusste oder kannten. Wir haben das Volle. Aber er verlässt sich auf Gott. Lass es deine Hand sein, die ihr handelt. Seht ihr, Treue im Gebet ist eine Methode hier von ihm. Das ist der vierte Punkt. Sei treu im Gebet. Das ist eine Methode für ihn, damit er feststehen kann von den Angriffen. Da denkt er sich, hey, da muss ich nicht groß in mir selbst sein. Ich muss auch keine große Verteidigung aufbauen. Denn er glaubt, er hat einen großen Gott, der auch Gebete beantwortet. Und der, all das, was Gott ihn berufen hat zu tun, dass er das auch vollenden wird. Und so ist die Frage, wie treu sind wir im Gebet, wenn all die Dinge um uns herum zusammenbrechen? Wenn die Welt um uns herum ins Chaos gleitet? Haben wir ein intimes, genuges Gebetsleben? Dass wir selbst so einen kleinen Satz hier von uns geben. Haben wir einen Glauben, dass wir denken, Gott hört uns und dass wir wissen, dass er mächtig ist? Seht ihr, Freunde, wenn wir glauben, dass Gott unsere Gebete beantwortet, dann würden wir mehr auf Gott uns verlassen und würden mehr Trost daraus schöpfen, so wie Nehemia hier. Dann wäre es für uns wie eine Verteidigung und ein Dienst. So möchte ich euch nur ermutigen, dass inmitten im Kurs dieses Lebens, in der Angriffen, Schwierigkeiten, die kommen, die Versuchungen, geistlich oder weltlich, dass wir sich auf die Berufung Gottes fokussieren möchte in unserem Leben. Dass wir mit der simplen Wahrheit Gottes antworten und darauf feststehen. Dass wir ein Volk sein, das in der Lage ist, festzustehen im Glauben, gefüllt mit Mut. Denn wir fürchten Gott und nicht Menschen. Denn wir wissen, unser Gott, er ist mächtig. Und wir können all den Trost daraus empfangen. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift, für das Beispiel und das Vorbild, das wir hier haben. Wir danken dir für das Werk, das du getan hast in dem Herzen von Nehemia. O Herr, mach du uns stark, so wie er. Helf uns, Herr, festzustehen in aller Gewissheit, in aller Welt, die gegen dich gerichtet ist und gegen deinen Gesalbten. Vater, wir bitten, dass du unsere Gemeinde stärkst, dass wir ein gerechtes Volk sein, nicht schwach, sondern in jeder Weise erbaut und behütet durch dich und dein Wort. Himmlischer Vater, das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.